Gut, dann können wir ja mal versuchen zu rekonstruieren ein bisschen, oder ihr rekonstruiert, wie ihr jetzt nach dem Prozess den Tathergang verstanden habt.
Ich kann mal anfangen.
Ja, gerne.
Genau, die Tat ereignete sich am 23.12.2023, wo die Familienfeier von dem Täter in einem Ferienhaus stattgefunden hat, und ein paar Häuser oder ein paar Meter weiter ist eben diese Asylbewerberunterkunft.
Also genau, diese Ferienhütte im Wald, wo die Weihnachtsfeier stattgefunden hat, liegt in der Nähe von der Asylunterkunft. Und da hat eben das Mordopfer als einzige Person dort gewohnt zu der Zeit. Also die zweite Person, die dort gewohnt hat, ist vorher verlegt worden. Und laut den Aussagen dieser Feiergesellschaft gab es wohl einen Streit. Also das haben eben die verschiedenen Zeugenaussagen bestätigt, dass es dort zu einem Tumult gekommen sei. Es wurde eben behauptet, das Mordopfer hätte provoziert. Und dann geschah eben dieser Mord. Das heißt, der Täter hat dann tatsächlich eben diesen tunesischen Asylbewerber erschossen mit einer Pistole. Also es war ein Kopfschuss, durch den das Opfer dann getötet wurde. Dabei ist eben auch der Täter in die Wohnung eingebrochen tatsächlich. Das ist auch bestätigt worden durch die Gutachten am Tatort, dass der Schuss nicht von außen gekommen ist, abgegeben wurde. Das ist anscheinend am 23. abends passiert. Und das, was ich mitbekommen habe, jetzt auch bei dem Prozess, war dann, dass eigentlich dann der Täter wieder zurückgegangen ist zur Feiergesellschaft und dann irgendwie diese Weihnachtsfeier einfach stattgefunden hat, als wäre da nichts gewesen, und anscheinend irgendwie auch niemand von diesem Mord oder eben von der Tötung mitbekommen hat. Offensichtlich auch niemand den Schuss gehört hat, oder zumindest habe ich mir die Frage gestellt, was war eigentlich mit dem Schuss, hat man das nicht hören können, aber da gab es irgendwie keine Antwort darauf in dem Prozess. Dann am nächsten Morgen, so eben dann auch das Geständnis des Täters, hatte dann eben die Leiche durch das Fenster herausgezogen und im Wald versteckt. Also die Weihnachtsfeier ging dann eben bis zum 27. Dezember, und dann am 28. Dezember hat er dann die Leiche in den Schrebergarten gebracht. Das war dann quasi der zweite Verwahrungsort, in Anführungszeichen, der Leiche, und hat dann tatsächlich dort die Leiche zerstückelt und dann eben diese Leichenteile eingewickelt in Maschendrahtzaun. Eingewickelt in diesen Maschendrahtzaun wurden sie dann eben auch bei Breisach im Rhein gefunden. Also er hat anscheinend dann diese Leichenteile auch dort im Rhein entsorgt. So habe ich zumindest verstanden, dass sie dann auch, dass er dorthin gefahren ist, wahrscheinlich mit im Auto diese Leichenteile transportiert hat und dann eben auch dort im Rhein in den Rhein geschmissen hat, wo sie dann eben eigentlich einige Monate später, ich glaube im April, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe das genaue Datum jetzt nicht im Kopf, aber im April eben dann dort gefunden wurden.
Anfang April, genau. Genau, vielleicht nochmal zu diesem Detail der Provokation oder wie das dargestellt wurde. Es wurde so dargestellt, dass es eben diesen Konflikt gab, der eigentlich daraus bestand, dass das Mordopfer etwas geschrien haben soll. Es ist irgendwie, also es gibt verschiedene Sachen. Manche sagen, hat scheiß Deutsche, andere sagen, hat scheiß Nazis gerufen von den ZeugInnen. Und dann dachte anscheinend der Angeklagte, dass er die Familie auslöschen will, und hat ihn irgendwie noch beobachtet in seiner Wohnung und ist dann wieder weggegangen und mit dieser Waffe zurückgekommen und ist dann eben in die Wohnung eingedrungen und hat ihn erschossen mit einer illegalen Waffe.
Genau, das ist sozusagen die Rechtfertigung der Tat aus Sicht des Täters. Und er hat eben auch noch ins Spiel gebracht, dass auch Alkohol im Spiel gewesen sein soll, er eben nicht zurechnungsfähig wäre. Das würde dann auch im Gerichtsverfahren nochmal breit diskutiert. Ist das wirklich realistisch? Und eigentlich ist es eigentlich nicht realistisch. Genau, aber ich denke, dieser Punkt mit der Provokation zeigt ja auch schon die Schlagseite des Verfahrens. Tatsächlich eben, dass das Gericht dieser Argumentation auch gefolgt ist und das eben auch als strafmildernd gesehen hat, dass es ja anscheinend diese Provokation gegeben habe. Genau, insofern halt, dass es eben kein unschuldiges Opfer wäre, sondern dass es eben hier einen Konflikt gegeben hätte, aus dem dann eben dieser Totschlag gefolgt sei. Also ich sage jetzt bewusst Totschlag, weil der eben gar nicht wegen Mordes ermittelt wird, wenn ich jetzt verstanden habe.
Verhandelt, genau das, ja.
Es wird eben genau kein Mord verhandelt, sondern nur Totschlag. Also vielleicht könnte man noch hinzufügen, also er hat auch seiner Frau tatsächlich den Mord gestanden oder die Tötung gestanden, bevor er sich dann gestellt hat und ein Geständnis abgelegt hat, auch vor der Polizei.
Und vor diesem Geständnis gab es quasi eine Soku mit, in der, glaube ich, 60 Leute, hatten sie gesagt, beschäftigt waren, damit es, also Spuren zu sammeln, und es ging so in ganz verschiedene Richtungen. Also es wäre auch laut Gericht ohne dieses Geständnis nicht wirklich in die Richtung ermittelt worden von dieser Feier.
Genau, und ein Detail vielleicht auch noch, dass der erste Ermittlungsstand war, also man muss vielleicht noch dazu sagen, am 4. Januar, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist überhaupt erst bemerkt worden, dass da was nicht stimmt, dass das Fenster eingeschlagen ist, die Tür aufgebrochen ist. Anfang Januar wurde eben erst überhaupt die Person als vermisst gemeldet und dann eben auch in der Wohnung das eingeschlagene Fenster gesehen, auch eine Blutlache gefunden, und die erste Vermutung war dann, dass die Person sich im Drogenrausch, also weil er hat anscheinend auch eine Vorgeschichte mit Drogenkonsum oder eben Drogenproblemen, also sozusagen wurde dann argumentiert, ja, die Person habe ja irgendwie im Drogen Rausch, sich am Fenster verletzt und irgendwie dann sich blutend in den Wald geschleppt und wäre dann irgendwie im Wald verblutet, so nach dem Motto, es wäre quasi ein Unfall gewesen und erst später wurde dann überhaupt wegen einem Tötungsdelikt ermittelt, als man dann eben auch das Projektil der Tatwaffe gefunden hat. Das hat man am Anfang überhaupt nicht bemerkt, dass da eben auch ein Schuss abgegeben wurde.
Obwohl quasi dieses Projektil in der Blutlache lag, die sie für sein eigenes Blut, das er sich mit dem Schnitt an der Hand zugezogen haben könnte.
Genau, und um den Tathergang, und das ist ja schon in den vorherigen Verhandlungstagen größtenteils passiert, besser zu verstehen, wäre es vielleicht auch gut, einfach nochmal ein bisschen mehr über den Kontext zu hören. Also zum einen, wo und was für einem Setting hat es überhaupt stattgefunden, dort im Schwarzwald, aber auch was war bekannt über das Opfer und auch über den Täter, wie wurden die eingeordnet?
Der Täter, ich nenne ihn jetzt mal Patrick E., ich weiß nicht, ob wir den vollen Namen dann nennen, und das Opfer macht die B., also über Patrick E. ist bekannt, dass er sehr wahrscheinlich einen rechtsextremen Hintergrund hat. Im BZ-Artikel, der dazu erschienen ist, wird ja sogar zitiert mit der Aussage, gute Deutsche kaufen nicht bei Juden. Es sind noch ein paar andere Details dort auch beschrieben, die also da klar auf diesen Hintergrund hindeuten. Das wurde aber im Prozess gar nicht so ernst genommen. Es wurde dann gesagt, ja, es gibt Indizien, die darauf hindeuten, aber man könne ihm ja dann nichts unterstellen und so weiter. Und noch zum Täter ist auch noch zu sagen, er ist Jäger. insofern ist es nicht verwunderlich, dass er auch Waffen besitzt, aber was schon ein sehr relevantes Detail ist, ist, dass es 39 Waffen bei ihm gibt, die bei ihm gefunden wurden, als dann eben auch sein Haus durchsucht wurde. 39 Waffen und eben auch Waffen, die eigentlich nicht für die Jagd gebraucht werden. Also
es ist genau so, dass es 38 legale Waffen, die bei ihm zu Hause okay. waren, gefunden wurden und eben eine, die mit dem er eben auch den Schuss abgegeben hat, die nicht bei ihm zu Hause gefunden wurde, sondern auch im Rhein.
Ah ja, die Tatwaffe, okay.
Ja, genau. Die Tatwaffe,
ja,
genau.
Ja, ja. Genau, was man auch noch hinzufügen kann, ist, dass die Region, also der Ort, wo das stattgefunden hat, Rickenbach, Bach. Genau, und beziehungsweise die Ortschaften drumherum in der Nähe von Waldshut-Tingen auch bekannt dafür sind, dass es dort so rechtsradikale Strukturen gibt oder eben auch Neonazi-Seilschaften dort existieren. Insofern ist es auch nicht verwunderlich oder naheliegend sozusagen, dass der Täter auch in diesem Umfeld zu verorten ist. Und über Mahdi B. Ist bekannt, dass er eben auch als abgelehnter Asylbewerber hier in Deutschland lebt, schon seit längerer Zeit. Und vielfach vorbestraft ist. Es wurde dann im Gericht auch sehr breit dargelegt, seine Vorstrafen. Also ich glaube, 20 Vorstrafen wurden dort genannt. Und unter anderem wegen Drogendelikten, aber auch wegen Körperverletzung und Diebstahl. Genau, das sind so die Punkte. Und anscheinend macht die B eben auch auch Konflikte gab, in die er verwickelt war, die sozusagen im Gericht auch angebracht wurden, um ihn so als kriminellen Ausländer darzustellen. Genau, was auch immer da jetzt dran sein mag, und ich will da auch nicht in Abrede stellen, dass da was dran ist, aber es war für mich nicht nachvollziehbar, wieso das sozusagen jetzt in diesem Verfahren so vorgebracht wird, weil ja eigentlich klar ist, dass dieses Tötungsdelikt oder dieser Mord nicht dadurch zu begründen ist. Genau.
Vielleicht noch zu der Wohnlage, also dieses Haus ist auch in einer sehr kleinen, also diese Situation ist in einer sehr kleinen Ortschaft, also eigentlich von Rickenbach, der Ortsteil Strick, das sind so ein paar Häuser und es gab, so wie ich es jetzt verstanden habe, es wurde im Gericht erklärt, dass er fürs Wi-Fi immer zum Freifunk gegangen ist, das ein Dorf weiter war. Also offensichtlich hatte er auch kein Internet in seinem Haus. Und so dieses ganze Bild von wie er so lebte, wirkte so, als ob er so eher ziemlich isoliert war. Also die Leute in dem Dorf, anscheinend gab es dann eben Leute, die ihm zum Beispiel die Garage aufgemacht haben neben dem Freifunk, damit er auch mal bei schlechtem Wetter in der Garage, also ja, eben nicht nass wird, während er im Internet surft.
Ja, und ein Detail ist mir dann noch hängen geblieben. Es wurde dann eben auch das Haus beschrieben, auch das zweite Zimmer, wo eben vorher eine Person gewohnt hat, bis Mitte Dezember, bis sie dann verlegt wurde. Und dann hieß es, die Person hätte im Badezimmer geschlafen, weil das Zimmer nicht beheizt war. Und das fand ich schon auch krass. Und vor allem, dass das einfach so hingenommen wurde oder einfach so erzählt wurde, als wäre das ganz normal, dass sozusagen Asylbewerber oder Geflüchtete in unbeheizten Zimmern leben, wohlgemerkt auch im Schwarzwald, wo es ja wirklich im Winter kalt ist und Schnee gibt.